Heute bei uns zu Gast bei Starke Stimmen, Smaro Sideri. Smaro ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht aus Baden-Württemberg.
Mein Name ist Marc Ölmüller, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und einer der Geschäftsführer der AAS.
In der heutigen Folge spreche ich mit Smaro über ein leider sehr lange schon immer aktuelles Thema, nämlich die Frage der Ungleichbehandlung zwischen den Geschlechtern und insbesondere über Gender Pay Gap. Warum verdienen Frauen durchschnittlich 18% weniger als männliche Kollegen? Was kann der Betriebsrat machen? Welche Informationsrechte gibt es da? Wie kann man Einfluss nehmen auf gegebenenfalls bestehende Ungleichbehandlung?
Willkommen zu Starke Stimmen, der Betriebsratspodcast der AAS. Hier dreht sich alles um die Themen, die Betriebsräte bewegen. Aktuelle Rechtsprechung, wichtige Fragestellungen und praktische Tipps für Ihre Betriebsratsarbeit.
Ja, Smaro, schön, dass wir uns hier in Münster treffen, in unserem vorübergehend temporären Podcast-Studio. Wir sind ja gerade hier bei unserem Kongress für Betriebsrätin in Münster und du bist eine der Referenten. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, zwischendurch auch nochmal eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also vielen Dank dafür. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen. Du kommst ja, Stuttgart wäre nicht genau richtig. Ich versuche mir zu merken, Oberbohingen, aber das ist wahrscheinlich schon falsch ausgesprochen.
Ja, muss man sich nicht merken. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich wirklich sehr, hier auf dem Kongress zu sein. Ganz besonders toll, ein Frauenkongress kann ich allen Frauen Betriebsrätinnen unbedingt empfehlen, zum nächsten Kongress zu kommen. Und ich finde es großartig, dass wir hier diesen Podcast jetzt aufnehmen. Live-Podcast habe ich jetzt so auch noch nicht gehabt, meistens virtuell. Ja, und wo ich jetzt herkomme, aus dem Stuttgarter Raum, sage ich immer so, für diejenigen, die nicht aus der Nähe sind. Und ja, es ist nicht direkt in Stuttgart. Nürtingen ist so der nächste Ort, den man kennen könnte. Und das Dorf, in dem ich wohne, das muss man jetzt nicht kennen.
Ich habe natürlich auf der Homepage geguckt,
Oberbohingen. Genau.
Okay, ja, sehr gut. Ja, ich freue mich tatsächlich auch selber mal bei unserem Kongress für Betriebsräte zu sein, weil ja da tatsächlich unsere Idee ist, Themen für Betriebsrätinnen zu besprechen, zu bearbeiten und auch nur Referentinnen dabei zu haben und auch nur Seminarleiterinnen. Und deshalb sind also auch wir dann nicht vor Ort und deshalb habe ich mich so ein bisschen ins Hotel geschlichen, in Anführungszeichen. Freue mich aber tatsächlich hier zu sein. Ja, wir haben immer unterschiedlichste Themen bei den Kongressen für Betriebsrätinnen, die natürlich ganz allgemein betriebsverfassungsrechtliche, arbeitsrechtliche Themen, sonstige Bereiche betreffen, aber auch, sage ich mal, natürlich so ein Themenbereich, der spezifisch ist, bezogen auf Frauen und besondere Herausforderungen, die man als Betriebsrätin hat oder auch als Arbeitnehmerin. Und ein sehr großer Begriff ist ja Gender Pay Gap. Lange Zeit wusste ich auch gar nicht genau, was damit gemeint ist. Also man muss sich damit schon ein bisschen beschäftigen. Okay. Die Idee des Ganzen ist ja gar nicht neu. Ne? Also der Begriff ist, glaube ich, neuer als die Idee. Ne? Also sehr viel älter ist ja schon Diskriminierungsschutz wegen des Geschlechts. Und Gender Pay Gap ist so die Feststellung eigentlich, dass es nicht funktioniert. Das so, glaube ich, kann man es eigentlich auch sagen, oder?
Dass es ein Gap gibt.
Genau.
Ja, ja, spannend, dass du das sagst, dass das nicht irgendwie alle wissen. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass es allen bekannt ist, was ein Gender Pay Gap ist. Aber das ist wichtig, ne? Wenn man da eben so in so einem Thema drin ist, denkt man, alle wissen Bescheid. Ja, es geht eben um die Gehaltsdifferenz. Und zwar bei den Gehältern für gleichwertige Arbeit zwischen Männern und Frauen. Und das ist eigentlich ein Thema, was im Grundgesetz drinsteht. Ja, also das ist insofern ja ein Thema aus der Verfassung, dass eben ja Männer und Frauen gleich sind und dementsprechend eben ja auch das Gleiche für die gleiche Arbeit verdienen sollten. Die Realität sieht aber leider anders aus und scheinbar braucht es Gesetze, damit eben diese gleiche Bezahlung für die gleiche Tätigkeit für Männer und Frauen eben umgesetzt wird. Und dieses eine Gesetz, was wir halt in Deutschland jetzt haben, ist das Entgelttransparenzgesetz, das da eben verhelfen soll, aber an einigen Stellen leider hinkt. Und zusätzlich haben wir eben das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was eben da ja noch unterstützend dazukommt, ja.
Ja. Und wenn man sich mal so versucht, langsam an das Thema heranzutasten, also ohne jetzt, sag ich mal, groß in Statistiken reinblicken zu wollen, wie ist denn das mit bereinigtem Gender Pay Gap, unbereinigt und so weiter und wie hat sich das entwickelt? Was man ja feststellen kann, ist, dass Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sogar relativ schlecht dasteht, ne? Dass also diese Lücke, also die Differenz zwischen der, sag mal, durchschnittlichen Vergütung bei Männern und Frauen größer ist als im europäischen Durschnitt. Mhm. Ich glaube 14% im europäischen Durchschnitt, 18% bei uns, ja. Ne? Also so. Jedenfalls schon auch noch eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten, zumindest durchschnittlich. Mhm. Wenn man sich damit mal beschäftigt, woran liegt das wohl? Also kann man das so auf den Punkt bringen und sagen, das ist jetzt einfach so und wir hoffen, dass es ändert? Oder gibt es also ja wahrscheinlich viele Gründe? Ne?
Ja, also das ist wirklich ein sehr vielschichtiges Thema. Ein Thema, was wir ja hier jetzt auch im Kongress, auch im Workshop eben in der Runde gerade auch hatten, denke ich, ist in Deutschland halt zumindest gegenüber skandinavischen Ländern auch anders. Dass halt dieses Thema übers Geld sprechen und über das Gehalt sprechen doch ein Tabuthema ist. Ne? Und obwohl das ja rechtlich so nicht in Ordnung ist, steht es ja doch in einigen Arbeitsverträgen ja wirklich drin, dass man über sein Gehalt nicht sprechen darf. Ne? Also so eine Stillschweigensregelung. Und das, denke ich, ist einer der Gründe, weshalb eben in Deutschland ja über dieses Thema einfach ja nicht gesprochen wird, dass so ein Tabuthema ist und das eben dazu führt, dass man ja wenig weiß über andere Gehälter, die Transparenz eben fehlt und dadurch eben dieses Gefälle auch größer ist.
Und das ist ja, ich sag mal, immer schon so, wenn ich so zurückdenke an Studium, ne, auch da war dann eigentlich klar, über Geld spricht man nicht, also in den Arbeitsverträgen, ich glaube wirklich in sehr, sehr vielen Arbeitsverträgen, vor allen Dingen wahrscheinlich in den älteren Arbeitsverträgen ist das ausdrücklich untersagt, dass man darüber spricht und es gibt ja auch die ein oder andere Entscheidung, die die Gerichte da schon mal haben treffen müssen, ist das jetzt ein Pflichtverstoß, der eine Abmahnung würdig ist oder bis hin zur Kündigung und so, da. Die neueren Tendenzen, glaube ich, wir würden sagen, nein, natürlich ist das kein Pflichtverstoß, aber es ist halt immer noch so in den Köpfen drin und das ist so ein Thema, finde ich auch, wenn man mal zurückblickt, du hast gerade schon erwähnt, das AGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, als das in Kraft getreten ist vor jetzt ja über 20 Jahren, ich glaube 2006, also knapp 20 Jahre, auch da war ja diskutiert worden, warum braucht man das eigentlich? Das ist doch eigentlich so eine Selbstverständlichkeit, dass man wegen der dort benannten Kriterien niemanden benachteiligen darf, wo ja auch das Geschlecht auch natürlich ein Diskriminierungsmerkmal ist an der Stelle. Auch da war es ja nicht so, dass zum ersten Mal das überhaupt ins Gesetz gekommen ist, sondern ja auch da war es vorher im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, Beschäftigungsförderungsgesetz und all diese Dinge, die es da vorher schon gab, europäische Richtlinien, die ja schon sehr viel älter sind. Aber trotzdem hat man dann gesagt, gab ja so einen Aufschrei, Mensch, was soll denn jetzt, warum macht man das denn? Ja. Und da damals in der Gesetzesbegründung fand ich ganz spannend, stand, es soll so eine gesellschaftliche Verwurzelung stattfinden. Und das ist eigentlich das, was genau damit auch bezweckt sein muss, nämlich dass alle Leute sagen, Mensch, das geht so nicht. Ne? Ja. Also diese Diskriminierung ist es ja nichts anderes.
Ja,
ne?
Es ist eine klare Diskriminierung, definitiv. Und auch genau dieses Thema haben wir jetzt eben hier auch in dem Workshop auch besprochen, dass eigentlich eine Selbstverständlichkeit in Gesetze gepackt wird, die aber scheinbar erforderlich ist. Ne? Und man muss ja eigentlich sagen, es hilft sogar häufig nicht, dass es in den Gesetzen drinsteht, weil ja viele dann ihre Rechte aus diesen Gesetzen sich erst über Gerichte überhaupt sich holen müssen. Ja, also es ist wirklich kaum zu glauben, ne, dass man wirklich über drei Instanzen mussten ja einige Frauen tatsächlich dieses Thema gleicher Lohn für gleiche Arbeit sich erst erstreiten. Obwohl das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, ja. Und so wie du sagst, die Gesetze haben ja eben auch diese, ja, irgendwo erzieherische Wirkung sollen sie ja irgendwo haben. Oder einfach zumindest eine Richtung vorzugeben, zu sagen, so wollen wir das gerne haben und das einfach auch ja in die Gesellschaft tatsächlich, in die Unternehmen auch reinzubringen und diese Richtung halt vorzugeben, ne?
Ja. Ja, du hattest ja gerade auch schon mal das Entgelttransparenzgesetz genannt. Das ist ja auch so, dass das jetzt also in einem Gesetz verschiedene Dinge, sprechen wir gleich mal drüber, stehen, die als Idee ja haben, es soll offener über Entgelt gesprochen werden. Ja, nicht so richtig, gucken wir uns mal an. Aber auch da ist so der erste Schritt, ja, es muss erstmal bekannt sein. Ne? Ja. Es muss bei den Mitarbeiterinnen, bei den Mitarbeitern bekannt sein, auch bei den Arbeitnehmervertretungen, also Betriebsrat, ja. Personalrat etc., weil auch der Personal- oder Betriebsrat da ja, oder ne, wir sind ja jetzt hier für Betriebsrätinnen unterwegs, natürlich der Betriebsrat erstmal davon wissen muss, was ist das für eine Regelung und was habe ich als Betriebsrat damit zu tun?
Ja, also das Thema Transparenz ist wirklich das, worum es geht in diesem Gesetz. Und das Gesetz möchte über einen Auskunftsanspruch verhelfen. Ja, also dass man eben genau das, was man ja sonst irgendwie ja verschweigen soll und nicht übers Gehalt sprechen soll, da soll eben jetzt die Möglichkeit da sein, dass man Auskunft bekommen kann. Aber na, jetzt werden viele schon sich denken, um Gottes Willen, Datenschutz, das geht doch gar nicht. Ja, natürlich erfährt man nicht, also wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kann ich ja noch gleich was dazu sagen, erfährt man nicht die einzelnen Gehälter von einzelnen Personen. Ja, also das natürlich nicht. Das würde nicht gehen. Aber man bekommt eine Auskunft, ob man eben halt in einem ja richtigen Gefüge ist. Und jetzt muss man sagen, dieses Entgelttransparenzgesetz hat halt doch einige Voraussetzungen, die in vielen Fällen eben leider nicht erfüllt sind.
Welche sind das? Also kann das zum Beispiel in einem kleineren Betrieb eine Rolle spielen? Also wir haben jetzt irgendwie 30, 40 Mitarbeiter in einem Betrieb und da sind ein paar Frauen, die sagen, Mensch, irgendwie haben wir das Gefühl, die Männer werden doch hier anders behandelt.
Ja. Also ja, auch da kann ich nur sagen, was da am besten hilft, ist tatsächlich übers Gehalt sprechen. Ja. Also über das eigene Gehalt. Na, das muss man natürlich betonen. Aber wenn man Kollegen hat und denen sagt, du, ich verdiene so und so viel und der Kollege dann aber sagt, komisch, ich verdiene aber irgendwie 400 Euro mehr. Ja. Also dann hat man ja die Auskunft direkt. Da braucht man nicht erst diesen Auskunftsanspruch beim Arbeitgeber geltend machen. Aber die Betriebsgröße ist halt eben im Entgelttransparenzgesetz tatsächlich so die erste Hürde, die man sonst nehmen müsste, weil aktuell das Gesetz sagt, ab einer Betriebsgröße von 200 Mitarbeitern, ja, 200 Mitarbeiter, ist, ja. Also das heißt für die Betriebsräte so mit einem 9er-Gremium und mehr, da gibt es eben diesen Anspruch. Drunter ist es eine rein freiwillige Sache sozusagen vom Arbeitgeber, ob er diese Auskunft gibt.
Ja. Also da gibt es natürlich Gründe dafür, warum man sagt, erst ab 200, aber ich finde es schon erstaunlich, dass man also ein Betrieb, ein Standort mit 200 Mitarbeitern ist ja nicht wirklich klein. Ne? Also, und es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Betriebsräte, die auch eben unter 9 Mitgliedern haben, das heißt, wo der Standort, der Betrieb einfach kleiner ist und da sieht der Gesetzgeber aktuell ja keinen Handlungsbedarf und sagt, okay, ihr seid auf euch gestellt? Oder
ja, aufgrund der neuen EU-Richtlinie, die ja schon in Kraft ist, die aber halt erst noch bis Juni 2026 ja umgesetzt werden soll, gibt es da eine Änderung. Da soll das ja eben auf 100 Mitarbeiter eben abgesenkt werden. Und manche also Auskunftsverpflichtungen, die sollen tatsächlich auch völlig losgelöst von der Betriebsgröße sein. Mhm. Also da wird es Änderungen geben und deshalb ist es wirklich auch ein aktuelles Thema, auch für Betriebsräte, Betriebsrätinnen, sich mit diesem Thema zu befassen, weil die Umsetzung in etwa 2 Jahren bedeutet, dass man bis dahin die Schritte gehen muss, um überhaupt ein solches Entgeltsystem zu schaffen, weil das ist keine Sache, die man jetzt irgendwie innerhalb von ein paar Wochen erledigen kann.
Ja,
Also vielleicht noch eine Sache zu den Voraussetzungen, wo es halt eben auch häufig aktuell hapert, dass man das Vergleichsgehalt braucht. Und wenn jetzt eine Frau zum Beispiel sagen würde, also ich möchte Auskunft haben über die Vergleichsgehälter von männlichen Kollegen, da müsste man da mindestens 6 vergleichbare Kollegen angeben, die so mehr oder weniger eine gleiche Tätigkeit machen. Ja? Und wenn man halt nur 3 oder 4 angeben kann, dann könnte der Arbeitgeber sagen, ja, der Anspruch ist nicht gegeben.
Ja. Da geht es natürlich um den Schutz, du hast ja gerade auch schon mal Datenschutz als Stichwort erwähnt, den Schutz der, sag ich mal, dann vielleicht nur 3, 4 Kollegen, wo dann am Ende vielleicht auch relativ schnell klar werden könnte, wer verdient jetzt wie viel. Das ist die Idee, glaube ich, die dahinter steckt, zu sagen, man braucht eine etwas größere Vergleichsgruppe, damit nicht das Risiko besteht, dass leicht Rückschlüsse auf das einzelne Gehalt gezogen werden können.
Ja.
Aber man merkt, auch das ist eine Hürde, die man erstmal nehmen muss. Ja. Und wenn man sich da schon mit dem Arbeitgeber nicht einig wird, wer ist die Vergleichsgruppe, wie viele Kollegen sind in der Vergleichsgruppe, wird es schon da schwierig.
Ja.
Dann müsste man, was macht man dann? Also wenn ich jetzt als Mitarbeiterin mich ungerecht behandelt fühle beim Gehalt, ohne genau zu wissen, was jetzt die Kollegen verdienen, kann ich einfach so ins Blaue hinein sagen, ich will jetzt mal wissen, was die verdienen, diese Vergleichsgruppe, im Durchschnitt dann, also die 6 Kollegen?
Ja, also das wäre, häufig wäre das tatsächlich der Fall, vor allem jetzt in Betrieben ohne Betriebsrat.
Ja.
Ne? Da ist es häufig einfach schwieriger, weil da hat man auch nicht den Betriebsrat ja da als Unterstützung, auch als Ansprechpartner. Und wenn man halt die Informationen nicht hat und auch nicht bekommt, müsste man so ein bisschen ins Blaue hinein diese Auskunft verlangen. Man hat da tatsächlich irgendwo Beweisprobleme und das ist tatsächlich das, was da in der Realität einfach eine große Hürde ist. Ja, man muss dieses, also heißt ja Auskunft verlangen, das muss man halt wirklich dann auch in einer E-Mail formulieren.
Mhm.
Das steht da drin in Textform, also nicht nur in einem Gespräch jetzt mit dem Vorgesetzten das irgendwie anbringen, sondern wirklich in einer E-Mail formulieren. Und also man kann es natürlich auch schriftlich machen, aber Textform reicht.
Also Fax würde auch
noch. Genau, wer das noch benutzt,
genau.
Eine WhatsApp an sich auch.
Stimmt,
genau. Und ja, da muss man halt schon angeben, mit wem man sich da halt vergleicht. Ne? Also das muss man selber angeben tatsächlich. Und bei den Ansprüchen, rechtlichen Ansprüchen ist es ja so, würde man das jetzt tatsächlich gerichtlich weiterverfolgen wollen, muss man ja als Kläger, Klägerin die Anspruchsvoraussetzungen halt bringen.
Ja.
Ja. Und wenn man sie nicht bringen kann, dann scheitert man da halt schon leider. Ja.
Ja. Und tatsächlich die Schwierigkeit ist ja, ich selber muss als Mitarbeiter, Mitarbeiterin den Anspruch geltend machen. Also ja, in meinem Namen. Ich muss zum Chef gehen oder schreiben. Lieber Chef, ich möchte gerne Auskunft über die durchschnittliche Vergütung dieser Vergleichsgruppe mit den Mitarbeitern XY. Das ist ja so in einem laufenden Arbeitsfeld ist meistens schwierig. Ne? Also es darf natürlich keine negativen Konsequenzen haben, rechtlich, ganz klar. Aber irgendwie ist das doch eine Hürde, die man erstmal nehmen muss. Ne?
Ja.
Das ist so in Betrieben ohne Betriebsrat. Hast du
genau.
Gesagt, ne? Wie ist es denn in Betrieben mit Betriebsrat?
Ja,
da gibt's dann
da ist alles schön.
Wunderbar.
Ja, also das kam wirklich jetzt auch mehrfach hier nochmal zum Ausdruck, auch im Workshop, wirklich gerade auch für solche heikle, sensible Themen, ist es wirklich für die Menschen, die in Betrieben mit Betriebsrat arbeiten, wirklich eine Riesenerleichterung, weil eben im Entgelttransparenzgesetz ja eine ausdrückliche Regelung drin ist, in Paragraphen 13, dass eben der Betriebsrat hier der Ansprechpartner sein kann für diejenigen, die dieses Auskunftsverlangen geltend machen, und zwar dann eben auch anonym.
Hm.
Das ist ja
das ist
eben
der große Unterschied.
Ja, der riesige Unterschied, aber das ist wirklich ja eine riesige Hürde, die da genommen wird.
Absolut.
Ja, weil man da jetzt als Frau, sage ich mal, theoretisch können das auch Männer machen,
ne,
in die umgekehrte Richtung, das muss man vielleicht auch nochmal klarstellen, nur die Situation gibt's halt in der Praxis nicht so viel. Also angenommen, es ist eben eine Frau, die jetzt diese Auskunft haben möchte über die Vergleichsgehälter. Sie kann zum Betriebsrat gehen, dieses Verlangen dort eben geltend machen. Und der Betriebsrat bringt diesen Wunsch an den Arbeitgeber anonym tatsächlich. Mhm. Ja, das ist also wirklich eine ganz andere Welt, muss man sagen, ja.
Und wenn da der Arbeitgeber der Meinung wäre, es sind halt nicht 6 in der Vergleichsgruppe, sondern nur 5, ist es ja auch dann nicht so, dass die Klägerin selber vor Gericht ziehen muss, sondern auch da könnte ja der Betriebsrat eben selber losziehen, ohne den Namen der Auskunftsbegehrenden offenzulegen.
Ja.
Das ist natürlich spannend.
Genau, vor allem in vielen Fällen wird dieser Gang zum Gericht nicht erforderlich sein, weil der Betriebsrat ja Kenntnisse hat über die Tätigkeiten im Betrieb. Und klar, jetzt muss man natürlich nochmal unterscheiden, haben wir einen Betrieb mit Tarifvertrag oder ohne. Aber der Betriebsrat weiß ja, welche Tätigkeiten vorhanden sind, wo sie eingruppiert sind oder eingeordnet sind, und kann natürlich, wenn der Arbeitgeber jetzt sagen würde, es sind nur 5 und nicht 6, kann der Betriebsrat ja aus eigener Kenntnis schon sagen, doch, aus den und den Gründen sind die miteinander vergleichbar. Jetzt muss man zu diesem Punkt natürlich sagen, Vergleichbarkeit, wer ist denn miteinander vergleichbar? Ja, also man muss nicht genau zu 100% die gleiche Tätigkeit machen. Man muss halt in etwa austauschbar sein, aber wenn es jetzt so wäre, dass man irgendwie eine kleine Einarbeitung bräuchte, ist man trotzdem vergleichbar. Ja? Mhm. Aber klar, es muss halt in etwa der Bereich sein, die Qualifikation in etwa passen. Man kann jetzt nicht natürlich mit einer komplett fachfremden Person sich vergleichen. Ja. Aber das ist ein häufiger Punkt, auch Streitpunkt tatsächlich. Wer sind die Personen, die vergleichbar sind und wer nicht? Mhm. Und auch da muss man sagen, kann halt wirklich der Betriebsrat da super unterstützen. Ja.
Ja, ich glaube, so, wenn man die Möglichkeit hat, in der Entgeltgruppe zu schauen, wer ist da, ne, so bei Tarifbindung. Ja. Aber da ist wahrscheinlich auch das Problem nicht so häufig so groß, dass es da eine unterschiedliche Behandlung gibt. Gibt es natürlich auch, weil die Frage der Eingruppierung in welche Entgeltgruppe dann natürlich ein Thema sein könnte, oder auch Zulagen dann natürlich könnten da eine Rolle spielen. Aber ich glaube, noch viel größer sind die Fragezeichen in Betrieben ohne Tarifbindung, wo auch der Betriebsrat vielleicht gar nicht erkennt, gibt es ein System, und nicht erkennen kann, gibt es ein System, was der Arbeitgeber sich da ausgedacht hat, oder ist das immer so wirklich nach Gutdünken und je nach Tagesform des Personalers gibt es bei der Einstellung die Summe. Und da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, je nachdem, wie derjenige oder diejenige verhandelt hat. Ja. Das ist also ein ganz spannendes Thema. Ja. Aber ich glaube, mit dem Betriebsrat das geltend zu machen, ist auf jeden Fall der auch einfachere Weg für den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin.
Absolut, zu diesem Thema absolut. Und das muss man halt eben wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Also zumindest jetzt aktuell bei den Betrieben über 200 Mitarbeiter. Wie gesagt, in Zukunft soll sich das ja ändern. Ja. Absolut. Also das ist wirklich zu empfehlen. Und da kann der Betriebsrat wirklich unterstützen. Und natürlich ist es für den Betriebsrat dann wiederum wichtig, dass er sich halt bei diesem Thema auskennt. Mhm. Ja, also dass er halt selber natürlich da auch geschult ist, weil das doch sehr speziell ist. Ja. Natürlich bietet sich das an, im Betriebsrat Ausschüsse zu bilden zu diesem Thema. Also Ausschuss Gehalt oder Entgelttransparenz kann man sogar auch machen. Ja. Aber ein Gehalt Ausschuss, der sich speziell eben mit diesen Themen beschäftigt und halt spezielle Schulungen dann einfach aufgesucht. Ja.
Darf denn der Betriebsrat, da er ja Einsicht nehmen kann in die Bruttolohnlisten, darf er denn jetzt einfach selber, wenn da die Mitarbeiterin ankommt und sagt, die 7-8, die halte ich für vergleichbar, der Betriebsratsvorsitzende sagt auch, ja, finde ich auch gut, bespricht das im Gremium, sagt, ja, das passt schon irgendwo, das sind ja schon irgendwie vergleichbare Tätigkeiten. Darf jetzt der Vorsitzende oder der Betriebsausschuss oder wer auch immer sagen, wir haben ja die Kenntnis vom Verdienst aller Einzelnen, dürfen wir selber einen Durchschnitt bilden und sagen, ohne den Arbeitgeber zu beteiligen, geben wir jetzt mal Auskunft, weil wir sind ja viel näher dran. Was hältst du davon?
Ja, oder so vielleicht auch den Fall so rum, dass dann der Betriebsausschuss die Auskunft gibt, passt alles schon so.
Mach dir keine Sorgen.
Genau, alles gut. Genau, wir haben hier alles im Überblick und alles ist total im grünen Bereich. Ja, also daraus hört man ja, glaube ich, schon.
Besser nicht.
Das ist eben nicht so die richtige Vorgehensweise ist. Ne? Also es ist halt, der Betriebsrat kann halt eben zwischengeschaltet werden, aber er muss dieses Anliegen schon an den Arbeitgeber weitergeben.
Das ist ja auch letztlich derjenige, der was korrigieren müsste dann gegebenenfalls.
Eben,
also der muss ja das Geld dann anpassen.
Ne? Ja, das ist die Frage. Ne?
Vielleicht. Ne? Es gibt ja einen Fall, der jetzt in 2023, irgendwie Anfang des Jahres, mal vom Bundesarbeitsgericht entschieden worden ist, wo wir Arbeitsrechtler uns ja immer freuen, wenn in der Tagesschau auch mal was vom Bundesarbeitsgericht berichtet wird.
Unbedingt,
und dann Gender Pay Gap. Wie war der Fall mit der Dame, die da meinte, schlechter behandelt, zu Unrecht schlechter behandelt zu werden?
Ja, sehr, sehr, wirklich sehr spannender, sehr wichtiger Fall, weil gerade bei diesem Fall diese 6 Vergleichbaren keine Rolle gespielt haben. Mhm. Ja, es ist eine andere Entscheidung vorangegangen, die da auch eine Rolle spielt. Es war so, in diesem Fall hatte eine Frau, die im Außendienst gearbeitet hat, die Gehälter von zwei vergleichbaren Kollegen erfahren. Also das heißt, da war eben nicht die Frage, oh, ich weiß nicht, was verdienen die anderen. Mhm. Man hat drüber gesprochen, wie auch immer. Sie hat jedenfalls diese Information gehabt, dass die beiden Kollegen deutlich mehr verdient haben als sie. Und speziell bei einem der Kollegen war das dann so, dass sie mehr oder weniger gleichzeitig eingestellt wurden.
Ich glaube, 2-3 Monate.
Genau, so 3 Monate ja. Unterschied war das. Und die Differenz waren wirklich 1.000 Euro im Monat mehr hat der Mann also verdient. Und da war es dann eben so, dass die Frau direkt auf den Arbeitgeber zugegangen ist und gesagt hat, sie möchte eben auch 1.000 Euro mehr haben, weil sie machen genau die gleiche Tätigkeit und hat nicht eben die vorherigen Hürden erst noch nehmen müssen mit vergleichbaren Kollegen und so weiter. Und da hat der Arbeitgeber erstmal sich irgendwie so rausgeredet, ja, irgendeine Qualifikation, die er angeblich haben sollte. Sie hat es dann eben eingeklagt und zwar jetzt nicht aus dem Entgelttransparenzgesetz, sondern aus dem AGG, aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, weil sie gesagt hat, also es sieht so aus, dass ich nur deshalb weniger bekomme, weil ich eine Frau bin. Ja, also das heißt eine Geschlechterdiskriminierung. Und ja, das war jetzt die Frage, wer muss was beweisen? Ja, und das Urteil, was vorhin, also vor ein paar Jahren erging, 2021, das hatte eben die Frage geklärt, dass wenn Indizien da sind, die zeigen, dass es am Geschlecht liegen kann, dass eben die Frau weniger verdient, dass jetzt der Arbeitgeber in der Beweislast ist, zu zeigen, dass es sachliche Kriterien gibt, wie tatsächlich eine Zusatzqualifikation zum Beispiel oder eine viel längere Berufserfahrung, die das rechtfertigen. Und diese, das muss der Arbeitgeber halt erstmal überwinden. Und der Arbeitgeber hat in diesem Fall halt gesagt, na ja, der Mann, der hat bei der Einstellung einfach dieses Gehalt verlangt. Ja, der hat einfach für sich halt besser verhandelt und dann hat er es halt einfach auch bekommen, ja.
Ja.
Und dann hat das Bundesarbeitsgericht, also das heißt ja wirklich in der dritten Instanz dann, na, den Weg muss man ja dann erstmal gehen, hat dann eben der Frau Recht gegeben und gesagt, ja nee, das ist aber eben kein Kriterium, weswegen jetzt ein Mann da 1.000 Euro mehr für die gleiche Arbeit bekommen soll. Und ja, der Arbeitgeber durfte das jetzt eben nachzahlen. Zusätzlich auch spannend, weil in Deutschland nicht so das Rechtssystem eigentlich ist, dass sie ja auch separat davon eine Entschädigung nach dem AGG noch eingeklagt hat. Die hat sie zwar nicht in voller Höhe bekommen, aber immerhin einen Anteil. Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gerade nicht. Ich meine, 2.000 Euro hat sie bekommen, rein als Entschädigung nach AGG hat sie auch bekommen. Ja, also das ist auch etwas, was es in Deutschland so nicht einfach mal so gibt. Ja,
ja. Genau, also dieses ist ja nicht so Strafschadensersatz in den USA, sondern dieses Entschädigung-Schmerzensgeld nach dem AGG wird ja eher behutsam von den Gerichten ausgeurteilt, eher so in diesen Fällen Einstellungen und so weiter. Fand ich auch tatsächlich ganz spannend, dass, dass man das hier auch so gesehen hat. Verschuldensunabhängig, der Entschädigungsanspruch. Das heißt also, der Arbeitgeber muss nicht die Absicht gehabt haben, sie zu diskriminieren, weil sie eine Frau war, sondern einfach, weil es passiert ist, kriegt man eine Entschädigung als kleine Wiedergutmachung und vielleicht so ein bisschen Abschreckung für andere Arbeitgeber und andere Fälle. Fand ich auch ganz spannend. Es ist natürlich, wenn man so überlegt, was verlangt, also wenn man so an Vorstellungsgespräche mal denkt, kommt ja irgendwann immer die Frage, was für Vorstellungen haben Sie denn, lieber Bewerber, liebe Bewerberin? Und da ist es ja tatsächlich ganz unterschiedlich, wenn ich jetzt nicht als Arbeitgeber in einer Tarifstruktur irgendwo bin, sondern meine Löhne und Gehälter frei verhandeln kann, konnte, manchmal schon mal so in Klammern dazu. Dann höre ich mir ja an, was sagt jetzt der Bewerber, was sagt die Bewerberin und schau, passt es im Übrigen. Mhm. Und dann ist es ja jetzt im Moment eigentlich noch so, dass der Arbeitgeber frei entscheiden kann, nehme ich diese 4.500, waren es glaube ich bei dem Mann und bei der Frau, die war etwas zurückhaltender, nur 3.500. Mhm. Da muss man jetzt ja sagen, da wollte das Bundesarbeitsgericht, und das finde ich ganz toll eigentlich, sagen, ich rüttel mal die Arbeitgeber wach, nämlich wieder dieses in die Gesellschaft übertragen. Denk doch mal selber drüber nach, ist das okay, was man da macht?
Genau.
Für
ist
die
das
gleiche
fair?
Arbeit, ist das fair? Für die gleiche Arbeit, gleiche Erfahrung im Vorfeld, und es war ja nicht Provision oder sonst was, was da den Unterschied ausgemacht hat, sondern das war das Festgehalt.
Ja, ne? Ja, also, absolut.
Und da wollte das Bundesarbeitsgericht zu Recht sagen, nein, das geht so nicht. Und das, deshalb, das Ergebnis ist absolut richtig. Es war ja dann so ein bisschen die Diskussion, ist das gut, dass jetzt dieses, ja, der hat besser verhandelt, nicht gelten soll. Aber ja, ne, also man muss sagen, natürlich, es soll sich ja an den Arbeitgeber richten. Und der Arbeitgeber soll dann überlegen, ist es fair? Und man wird nicht wahrscheinlich nicht auf den Cent genau immer alle gleich behandeln müssen. Ja. Aber zumindest in so einer gewissen Bandbreite muss
aber
man...
Aber 1.000 das Euro 1000 im Monat Euro. Ist halt schon, ja.
Ja, ja, genau. Ne? Und das jetzt ja nicht, waren ja nicht 20 oder 21.000, sondern 3.500 oder 4.500.
Ja.
Also schon prozentual ganz, ganz erheblich. Ne?
Ja.
Also,
ja.
Das, fand ich toll, die Entscheidung auch irgendwie, dass die Arbeitsgerichte da mal mutig nach vorne preschen. Machen sie ja irgendwie gefühlt zu selten.
Ja.
Kommt dann schon mal vor. Aber das ist eine schöne Entscheidung, die ja auch die Diskussion wieder belebt hat. Ne? Also das Entgelttransparenzgesetz, jetzt muss ich aber bei der Zahl auffassen, 2018 habe ich mir gemerkt, ich glaube 2001, was ich gerade sagte mit dem AGG, das war das Teilzeit- und Befristungsgesetz.
Ja, das kann sein. Genau, ja.
Ja. Ich glaube Entgelttransparenz hat 2017 in Kraft, 2018 oder so, ne? Ist dann auf dem Markt erschienen sozusagen. Das hat ja so, das schlummert immer so dahergefühlt. Auch bei den Betriebsräten ist das nicht so ein Thema, was ständig irgendwie aufploppt, auch vor allen Dingen bei den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen nicht ständig ein Thema ist, obwohl es das sein müsste und sein sollte. Ne?
Ja.
Viel häufiger zumindest. Ne?
Ja, ja, also deshalb ist auch da nochmal, ne, der Unterschied zwischen den Betrieben mit Betriebsrat und halt ohne Betriebsrat. Also dort, wo es eben Betriebsräte gibt, gibt es eben viele, viele wichtige Mitbestimmungsrechte, die eben die Betriebsräte kennen müssen und dann eben auch wissen müssen, wie gehen wir da vor. Das hatte ich gerade jetzt in einem Workshop eben auch eine Teilnehmerin in einem Nicht-Tarif gebundenen Betrieb und auch unter 100 Mitarbeiter, wo im Moment das Gesetz ja so nicht greift. Und aber die Frage ist, was haben wir denn für ein Entgeltsystem? Ja, weil scheinbar gibt es keins. Ja. Aber irgendwie gibt es ja vielleicht doch eins, nur nicht so richtig offiziell. Und da hat ja der Betriebsrat wirklich starke Mitbestimmungsrechte. Ne? Und direkt aus dem Gesetz, aus dem 87, die Nummer 10, kann der Betriebsrat ja mit dem Arbeitgeber eben solche Entgeltsysteme erschaffen. Ja, und zwar eben jetzt auch mit Blick auf diese Entgelttransparenz. Ne? Und das habe ich jetzt dieser Teilnehmerin jetzt eben mitgegeben und möchte hier jetzt eben auch allen mitgeben, die zuhören. Also das macht wirklich Sinn, vor allem bei denjenigen, die nicht in einem Tarifgefüge drin sind, wirklich solche Entgeltsysteme jetzt mal anzugehen. Es ist schon ein kompliziertes Thema, aber man kann sich als Betriebsrat zum einen schulen, man kann sich rechtliche Unterstützung und Beratung dazu nehmen, was man tun sollte. Ja. Und da kann man wirklich tolle Dinge eben dann erreichen. Das ist wirklich so ein langfristiges Projekt, muss man sich dann vorstellen, um da eben solche Systeme zu schaffen, dass sowas einfach gar nicht vorkommen kann. Ne? Also dass eben das nicht vorkommen kann, dass da so große Unterschiede bei den Einstellungen passieren. Bei der Einstellung hat man natürlich noch das Thema Einstellung und Eingruppierung, also nach 99 Betriebsverfassungsgesetz. Aber da, gerade da hapert es bei denjenigen, die ein solches Entgeltsystem nicht haben. Ja,
weil's
also da ist es
genau.
Da ist es eben so ein Kreis, der da zusammengehört. Also man braucht das Entgeltsystem, in das halt eben jemand dann auch konkret eingruppiert wird und die Zuordnung da ist.
Genau, 87 Nummer 10 hat ja gefühlt immer so ein Dasein eigentlich nur fürs Weihnachtsgeld zur Diskussion. Ne? In Wirklichkeit ist das ja gar nicht so, sondern in vielen, vielen Bereichen ist es so. Und gerade wenn ich einen nicht tarifgebundenen Betrieb habe, kann ich als Betriebsrat ja auch initiativ mal auf deinen Arbeitgeber zugehen
unbedingt,
und sagen, wir wollen da aber jetzt mal uns das ansehen. Wir haben auch in die Bruttolohnlisten geschaut und finden da nämlich Differenzen, die wir so nicht erklären können.
Ja.
Und das, finde ich, ist ein guter Anlass, dann auch mal mit dem Arbeitgeber zu sprechen und Verhandlungen aufzunehmen.
Unbedingt, unbedingt, ja. Also dieses Einblicksrecht in Bruttolöhne und Gehälter soll ja eben auch dem Betriebsrat diese Übersicht geben. Und vielleicht erkennt man ja da doch ein gewisses System,
meistens,
was ja doch irgendwie angewendet wird.
Meistens gibt es ja eins.
Genau.
Genau. Ja.
Und wie du sagst, das ist eben genau der Punkt, dass man da eben wirklich aktiv und initiativ ja da als Betriebsrat was machen kann. Was man noch vielleicht ergänzen muss, man kann jetzt nicht einen Mini-Tarifvertrag machen. Ja, ja? Also man kann jetzt nicht in diese Entgeltsysteme wirklich konkrete Beträge reinschreiben. Mhm. Also so wie es die Tarifverträge machen, dass man jetzt wirklich einen Stundenlohn auf einen Cent genau angibt, das geht nicht. Aber man kann halt eben diese Struktur, Gehaltsbänder, solche solche Systeme eben regeln, dass man halt weiß, welche Tätigkeit gehört wohin. Und dazu gehört noch, und dann das vielleicht zum Abschluss, da gehören viele Bausteine dazu, gehören halt die Tätigkeitsbeschreibungen.
Genau.
Ja, die es ja häufig auch nicht gibt, ja.
Ich fand noch ganz spannend, du hast es gerade schon mal erwähnt, diese neue Richtlinie, die jetzt seit Sommer diesen Jahres in Kraft getreten ist, mit Umsetzungsfrist 3 Jahre. Also da haben alle Gesetzgeber noch mal wieder ein bisschen Zeit. Mhm. Aber da ist so eine Idee, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, in Deutschland ist es nicht so richtig opportun, über das Geld zu sprechen. Wie viel verdienst du denn? Mhm. Wie viel verdiene ich? Und eine Idee ist ja da, dass schon bei der Ausschreibung gesagt werden soll, was ist denn das Geld, was ich als Arbeitgeber dafür zahlen will? Also welche Entgeltgruppe entweder oder wenn ich kein Tarifsystem habe, wie viel Geld tatsächlich? Ne? Also ich bin ganz gespannt, wie der deutsche Gesetzgeber das umsetzen will und umsetzen wird. Ja. Manchmal neigt ja der deutsche Gesetzgeber dazu, nochmal Regelungen oder Vorgaben der Richtlinie zu verschärfen, würden die Arbeitgeber jetzt sagen, oder zu verbessern. Ne? Also das könnte man auch so formulieren. Deshalb bin ich ganz gespannt. Entwürfe dazu gibt es noch nicht, glaube ich. Oder hast du schon Umsetzungsentwürfe?
Also, nee, Umsetzungsentwürfe nicht. Die Richtlinie ist natürlich ablesbar. Die würde ich tatsächlich auch allen empfehlen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die Richtlinie sich wirklich anzuschauen. Also die Paragraphen, die da schon sind, weil da kann man eben total viel schon natürlich ablesen. Und das Thema, dass eben schon die Stellenbewerber und Bewerberinnen eben wissen sollen, wie ist denn das Anfangsgehalt oder zumindest so ein Gehaltsband, das sagt eben die Richtlinie, dass das zum Beispiel in der Stellenanzeige eben schon angegeben sein soll. Ja.
So, und dann, das ist ja der erste Schritt, auch da finde ich wieder, schon da soll gesetzgeberisch eingegriffen werden, damit vielleicht in 10 Jahren dieses Thema kein Thema mehr ist. Ne? Also, oder wie lange auch immer es dauert. Es dauert ja sowieso schon viel zu lang, weil es ja keinerlei sachliche Rechtfertigung gibt, nach Geschlecht zu diskriminieren und zu unterscheiden, sondern man kann aus Qualifikationsgründen, was auch immer, unterscheiden, aber eben nicht wegen des Geschlechts.
Es sollen tatsächlich auch Sanktionen reinkommen, die es ja jetzt im Moment im Entgelttransparenzgesetz ja nicht gibt. Ja. Also so ähnlich ein bisschen wie im AGG, dass wenn eben die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, zum Beispiel eine Stellenanzeige ohne Gehaltsangabe, könnte eine Entschädigung nach sich ziehen, aber wie das genau nachher umgesetzt wird, da schauen wir mal.
Genau, also ich würde jetzt so spontan sagen, da fällt mir direkt was ein, wenn der Arbeitgeber das nicht reinschreibt, würde ich vermuten, dass eine Diskriminierung wegen des Geschlechts möglich sein kann. Also dass das quasi wie bei einer falschen Stellenausschreibung das als möglich erscheinen lässt, dann muss der Arbeitgeber darlegen, dass es nichts mit dem Geschlecht zu tun hatte. Das wird er niemals schaffen. Deshalb also so sanktioniert man ja zumindest die Stellenausschreibungspraxis. Ob das in den Köpfen dann irgendwann ankommt, ist ja noch eine andere
Also so 3 Monatsgehälter nach AGG im Moment. Ja, mal schauen. Also
maximal, immerhin. Ne? Also das wäre schon mal eine Sanktion, die zu einem kleinen Umdenken vielleicht führen kann. Ne? Ja, das Thema ist groß und wir können wirklich, glaube ich, ganz lange drüber sprechen. Hast du denn schon mal Fälle erlebt in der Praxis, wo du als Anwältin Betriebsräte beraten hast oder vielleicht auch mal eine Arbeitnehmerin beraten hast, oder sind das eher, kommt das so selten vor?
Ja, es kommt jetzt tatsächlich bei mir nicht so häufig vor. Also in der Betriebsratsberatung hatte ich damit schon zu tun, wenn es auch darum ging, wie können wir da die Kollegin unterstützen und die das dann auch weitergebracht haben und es auch ein Verlangen dann eben gab, ein Auskunftsverlangen. In einem Fall war es so, dass eben der Arbeitgeber dann, nachdem er dann nach der Auskunft, die er gegeben hat, eben auch festgestellt hat, oh ja, wir haben hier eben ein Gap, eine solche Differenz, hat er von sich aus tatsächlich ein Angebot gemacht zur Anpassung.
Toll.
Ja, also das heißt, es ist ja, denke ich, auch am Ende die Idee dahinter, dass man da jetzt nicht über Gerichte sich das noch erstreiten muss, sondern der Arbeitgeber das ja dann selber so schwarz auf weiß sieht und eigentlich ihm das sagen sollte, da muss ich jetzt irgendwie mal
was machen.
Genau. Und das ist tatsächlich dann auch passiert und eben mit Unterstützung des Betriebsrats. Ja, ich habe natürlich Fälle, das muss man ja auch sagen, die halt aktuell scheitern an diesen Hürden. Mhm. Ne? Also dass ich halt sagen muss, oh, naja, also unter 200 geht leider nicht oder ne, hast du denn 6 vergleichbare? Und da die Fälle gibt es.
Leider auch. Ja. Häufig, glaube ich auch. Da funktioniert es dann ja nur über den Betriebsrat, dass der aber dann eben nur Betriebsrat und Arbeitgeber miteinander reden und sich austauschen, weil da ist auch der Betriebsrat dann nicht in der Lage, die Informationen aus der Bruttolohnliste dann zu veröffentlichen und dann schwarze Brett zu hängen.
So nicht,
und sagen,
genau. Also der Betriebsrat kann schon zumindest so sagen, naja, also du bist in dem Gehaltsgefüge ja tatsächlich eher weiter unten oder sowas könnte er schon sagen, aber naja, das hilft halt nicht so richtig.
Nee, kann man nicht hilfreich mit anfangen und auch nichts einklagen oder so. Ne? Und dafür braucht man wirklich dann gute Argumente. Ja. Ne? Die kriegt man dann leider nicht. Aber wir hoffen auf die nächste Verbesserung des Gesetzes an der Stelle, dass zumindest schon ab 100 Mitarbeitern Anspruch da ist. Und vielleicht fällt es ja auch dem Gesetzgeber ein, also man kann ja auch sagen, es gilt in allen Betrieben und dann Ausnahmen davon schaffen, wenn in bestimmten Bereichen zu wenig Vergleichbare sind. Auch das wäre eine Option. Dann wird es halt in jedem Betrieb gelten. Bin mal gespannt, was da aus dem Ministerium an Entwürfen kommt, aber es wird ja leider noch wahrscheinlich eine ganze Zeit dauern. Also, aber wir werden sehen.
Wir werden sehen, ja. Nee, also wirklich sehr, sehr spannendes Thema und also der Appell geht wirklich an alle Betriebsräte und Betriebsrätinnen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und aktiv auch auf den Arbeitgeber zuzugehen. Ja.
Gut, wunderbar. Smaro, dann herzlichen Dank. Die Kassette ist so langsam vollgequatscht. Ein ganz wichtiges Thema, was auch die nächsten Jahre die Betriebsrätinnen beschäftigen sollte, damit auch dort ein Stück Diskriminierung vielleicht dann nur noch Geschichte sein wird. Vielen, vielen Dank. Hat viel Freude gemacht. Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Bin mir aber ganz sicher. Und wir sehen uns. Vielleicht komme ich wieder inkognito zum nächsten Kongress für Betriebsrätinnen. Ansonsten, früher habe ich immer gesagt, als ich noch Richter war, wir sehen uns vor Gericht, aber das ist hoffentlich nicht mehr. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Falls du noch weitere Fragen hast oder tiefer in die Themen einsteigen möchtest, besuche doch unsere Website www.aas-seminare.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, solltest du ihn am besten gleich abonnieren und deinen Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Bis bald!